Guten Morgen, Haus des Herrn. Schön, euch zu sehen oder eure Schemen zu erkennen. Das ist auch schon ganz cool. Genau, für die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Marc. Ich bin Teil des Predigteams hier in Haus des Herrn und ich darf heute für uns predigen. Ich weiß nicht, wie ihr so die Nachrichten verfolgt, ob ihr mehr so die Tagesschau-Gucker seid oder Heute-Journal, RTL 2 News, vielleicht auch der ein oder andere dabei. Ich habe mir vor ein paar Jahren angewöhnt, ich gucke irgendwie nicht so gerne Nachrichten, habe mir angewöhnt, einfach die Tagesschau-Seite, die mobile Seite von denen so am Smartphone durchzuscrollen. Das heißt, es ist eigentlich so eins meiner Tagesrituale. Ich gehe da durch, gucke, was sind da für Schlagzeilen. Und was ich ganz gut daran finde, ist, ich muss nicht die Sachen intensiver mich auseinandersetzen, die mich nicht interessieren, so wie das ist, wenn ich jetzt irgendeine Nachrichtensendung gucke, sondern ich kann mir das einzeln raussuchen. Und so habe ich vor einigen Monaten schon ein bisschen her einen Artikel gelesen auf der Tagesschau oder von der Tagesschau, der hatte folgende Überschrift: Einsamkeit, das wachsende Leid. Und es war ganz interessant, steht da, glaube ich, auch klein dabei, genau Zahlen der Bundesregierung, also es wurden Umfragen gemacht und da hat sich gezeigt, dass immer mehr Menschen in Deutschland unter Einsamkeit leiden. Und das Spannende ist, dass es nicht nur die Alten sind, wir sagen ja immer, ja, das sind halt die, die nicht mehr in den Familien wie früher leben, das sind die ganzen Alten, die sind halt einsam. Aber was in den Umfragen sich gezeigt hat, der Anteil an Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die unter Einsamkeit leiden, der wächst viel, viel schneller an. Die Süddeutsche hat dazu geschrieben, 1000 Likes und trotzdem einsam. Ja, oder weiter unten im Artikel haben sie es formuliert, 10.000 Follower und keine Freunde. Wir leben also in einer hochdigitalisierten, in einer globalen Welt, wo wir hunderte, vielleicht tausende Kontakte haben, wo wir eigentlich auch selten wirklich allein sind, aber wir uns trotzdem oft einsam fühlen. Und wenn es dir vielleicht so geht, vielleicht heute Morgen, vielleicht in bestimmten Punkten deines Lebens, und du dich auf diesem Lebensweg einsam fühlst, dann ist diese Predigt heute Morgen für dich. Denn ich möchte dir zusagen, oder der Text heute Morgen möchte dir zusagen, du bist weder einsam noch allein. Wenn du Jesus nachfolgst, bist du Teil einer genialen Familie. Und wenn du vielleicht heute das erste Mal hier bist und du mit Jesus nicht so viel zu tun hast bisher, dann möchte ich dir seine Einladung aussprechen, ihn kennenzulernen und Teil von dieser liebevollen Familie zu werden. Und zwar, weil du geschaffen bist, um tiefe, um echte Beziehungen zu erleben. Vielleicht sitzt du auch hier und bist einer von den Glücklichen, die weder einsam noch allein sind. Ja, wo du hast Leute um dich rum und dieses Einsamkeitsgefühl ist nicht so das, was dich gerade beschäftigt. Aber vielleicht geht es dir wie mir und du stellst dir manchmal die Frage, welchen Sinn hat dieser Weg, auf dem ich mich befinde? Vielleicht geht es dir auch so, dass dir dein Alltag manchmal irgendwie bedeutungslos erscheint und du dich fragst, was mache ich da eigentlich? Vielleicht vergisst du auch im Trott des Alltags, worum es eigentlich wirklich geht. Und auch dann ist die Predigt heute Morgen für dich. Weil Gott verspricht dir nicht nur ein Happy End am Ende dieses Weges oben auf dem Gipfel, so wie wir das vor 2 Wochen gehört haben, sondern er gibt deinen Lebensweg einen Sinn. Er gibt dir einen Auftrag für dein Leben. Und an diesen Auftrag, an diese Berufung wollen wir uns heute anhand unseres Textes zusammen erinnern. Wir sind nämlich berufen als eine Familie. Wir sind berufen, einander zu dienen als liebende Geschwister. Wir sind berufen, Gott zu dienen als eine heilige Priesterschaft. Und wir sind berufen, der Welt zu dienen als lebendige Steine. Und was das bedeutet, das wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Unser Predigttext, der schließt an den der letzten Woche an, im 1. Petrusbrief ab Kapitel 1, Vers 20 und geht über in Kapitel 2 bis Vers 10. Ich habe nicht alle Verse aus diesem ganzen Block, sondern habe einen Teil davon rausgenommen. Es sind immer noch recht viele und von denen wollen wir uns auch nur ein paar anschauen. Wir lesen da, schon vor Erschaffung der Welt war Christus als Opferlamm ausersehen. Und jetzt am Ende der Zeit ist er euretwegen auf dieser Erde erschienen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden, der ihn von den Toten auferweckt und ihm Macht und Herrlichkeit verliehen hat. Und deshalb ruhen jetzt euer Vertrauen und eure Hoffnung auf Gott. Ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt, sodass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Ihr seid ja von Neuem geboren, und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst auserwählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind, Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Ihr seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden, die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Wir sind ja in der Predigtreihe Gipfelstürme, der steinige Weg zur besten Aussicht der Welt. Und da schauen wir uns unseren Lebensweg an und vergleichen den mit so einem steilen Aufstieg auf einen wunderschönen Berg, wo wir eine unvergleichliche Aussicht am Gipfel genießen dürfen. Und wenn wir uns jetzt so echte Bergsteiger anschauen, ich bin kein echter Bergsteiger, aber ein paar von euch, wenn wir uns die angucken, dann sehen wir, die sind eigentlich so gut wie nie allein unterwegs. Erstens wäre das viel zu gefährlich. Ja, also vielleicht nicht die Touren, die wir so machen, aber so, was die hier vorhaben, wenn du da allein unterwegs bist, das ist extrem gefährlich. Und zweitens, habe ich mir zumindest sagen lassen, macht es auch viel mehr Spaß, gemeinsam unterwegs zu sein. Wenn man angespornt wird und seine Frau vorne rausrennen sieht, man selbst schon nicht mehr kann und dann sich noch hinterher schleppt. Aber das ist eine gute Motivation. Die Wahrscheinlichkeit, den Gipfel zu erreichen, ist extrem viel höher, wenn du nicht alleine unterwegs bist. Und deshalb hat Gott dir auch Menschen an die Seite gestellt. Er hat dich zum Teil seiner Familie gemacht. Wir haben vor 2 Wochen von Anderle gehört, wenn wir Nachfolger Jesu sind, dann sind wir rundum erneuert. Oder wie wir hier in Vers 23 gelesen haben, neu geboren. Und so wie Kinder, die neu geboren werden, werden auch wir, wenn wir neu geboren werden, in eine neue Familie hineingeboren. Nicht irgendwo ins Off hinein, ohne Leute, die drumherum sind. Nein, wenn du neu geboren wirst, dann kommst du in eine Familie hinein. Weil Gott möchte nicht, dass du einsam bist. Und auch wenn wir uns die Welt angucken, wenn wir uns das Tierreich angucken, sehen wir, dass es extrem hilfreich ist, nicht allein unterwegs zu sein. Ein paar von euch wissen, dass ich so seit 2 Jahren etwa Angler bin. Und ich habe einen ehemaligen Arbeitskollegen, mit dem gehe ich angeln. Sehr, sehr schönes Hobby. Ich kann es nur empfehlen. Ein paar Angler haben wir vielleicht heute auch da. Auf jeden Fall gibt es so einen Fisch, der unser Hauptzielfisch ist. Den wollen wir fangen. Und das ist dieser hier. Da waren wir auch mal erfolgreich. Wer weiß denn, was das für ein Fisch ist? Goldfisch. Fast. Bitte? Nee, das ist kein Hecht. Ein Hecht hat ein viel spitzeres Maul. Ein Zander, sehr gut. Ein Zander. Da sind ein paar Kenner unter uns. Extrem leckerer Speisefisch, kann ich nur sehr empfehlen. Also, das ist ein Zander. Ja. Und wenn du dich auf so einen Fisch spezialisierst, dann musst du natürlich ein bisschen wissen, wie fängst du den. Ne? Ich habe keine Ahnung, ich bin noch Anfänger. Das heißt, ich habe letztens einen Artikel gelesen, auf so einer Fachseite, sage ich mal, Anglerseite, über den Zander und seine Beute. Und da stand Folgendes. Eine der Lieblingsmahlzeiten des Zanders sind Rotaugen. Das Problem für den Räuber, also für den Zander, bei guten Sichtverhältnissen, klares Wasser, Tageslicht, sehen die Beutefische ihn schon von Weitem. Rotaugen reagieren darauf mit Schwarmbildung, was das Ausmachen eines einzelnen Fisches für den Zander wiederum ungemein schwer macht. Also, der Zander mag gerne Rotaugen, die gibt es im Neckar leider nicht so viel, aber woanders scheint es die wohl zu geben. Und die machen was ganz Schlaues, nämlich wenn die einen Zander sehen, dann bilden die einen Schwarm und dann kann der Zander die einzelnen Rotaugen nicht mehr erkennen. Diese Rotaugen, für die ist es extrem hilfreich, gemeinsam unterwegs zu sein, um ihr Ziel zu erreichen, nicht vom Zander gefressen zu werden. Ja, und so hat Gott dir auch Menschen an die Seite gegeben, einen Schwarm oder eine Herde oder eine Familie, nennen wie du es willst, damit du dein Ziel erreichst. Du gehst diesen steinigen Weg eben nicht alleine, sondern als Teil einer Familie. Und darum geht's in unserem Text heute Morgen. Um die Berufung, die wir als Familie Gottes haben. Und das Erste, was wir uns anschauen, ist, dass wir sind berufen, einander zu dienen als liebende Geschwister. In Vers 22 haben wir gelesen, ihr habt euer Innerstes gereinigt, indem ihr euch der Wahrheit im Gehorsam unterstellt habt, sodass ihr euch jetzt als Geschwister eine Liebe entgegenbringen könnt, die frei ist von jeder Heuchelei. Darum hört nicht auf, einander aufrichtig und von Herzen zu lieben. Und Petrus greift hier im ersten Teil des Satzes auf, was wir in den letzten beiden Wochen, in den vorhergehenden Versen, uns angeschaut haben. Nämlich auf der einen Seite Gottes Zuspruch, ihr seid rundum erneuert, hier ausgedrückt, ihr habt euer Innerstes gereinigt. Denkt an diese Tasse, wo das Innere auch gereinigt werden muss. Und auf der anderen Seite Gottes Anspruch, ein heiliges Leben in Gehorsam zu führen. Dieser linke Flügel des Vogels, der auch notwendig ist, damit eine Balance entsteht. Und aus dieser Balance, so schreibt er es hier, sodass, ist das verbindende Wörtchen in dem Vers, aus dieser Balance entsteht die Fähigkeit, deine Geschwister von Herzen zu lieben. Er spricht hier von einer wahren, von einer echten, von einer ungeheuchelten Liebe. Wer von euch hat Geschwister? Ja, recht viele. Ich selbst habe auch eine kleine Schwester, die sitzt sogar heute Morgen hier. Und ich denke, euch geht's wie mir. Seine Geschwister, in den allermeisten Fällen, da liebt man die einfach. Ja, manchmal nerven die einen vielleicht, aber so das Grundgefühl ist, man liebt die. Und man muss das auch nicht faken, ja, man muss nicht so tun, als ob. Und auch wenn meine Schwester und ich, wenn wir nicht mehr zusammenleben, auch wenn wir nicht täglich Kontakt haben, aber wenn sie mich nachts um 3, das behaupte ich jetzt einfach mal, anrufen würde und meine Hilfe brauchen würde, dann würde ich alles tun, was nötig ist, um ihr zu helfen. Ja, weil ich sie liebe, weil sie meine Schwester ist. Und genau darin zeigt sich diese echte, diese ungeheuchelte Liebe. Dass sie eben nicht nur aus Worten besteht, sondern dass sie Taten folgen lässt. Und manchmal ist es auch so, dass diese Liebe zu unseren Geschwistern besteht, obwohl wir eigentlich grundverschieden sind. Ja, manche Geschwister sind vielleicht sogar so unterschiedlich, dass sie gar nichts miteinander zu tun hätten, wenn sie nicht verwandt wären. Ja, weil sie nicht die gleichen Interessen haben, nicht die gleichen Einstellungen fürs Leben und so weiter. Aber trotzdem ist da eine Liebe, weil man eben verwandt ist. Und so ist es auch in Gottes Familie. Dadurch, dass er unser gemeinsamer Vater ist, wenn wir an ihn glauben, sind wir Geschwister. Ja, wir sind total unterschiedlich, aber trotzdem eine Familie. Und was hier auch in unserer Stelle klar wird, an dieser Aufforderung, die Petrus an uns stellt, ist, dass diese Liebe, die wir zueinander haben, nicht von Sympathie abhängig ist. Dass wir nicht auf einer Wellenlänge sein müssen, damit wir einander lieben können. Sondern dass Gott uns dazu befähigt. wenn wir in dieser Balance sind, wenn wir in seinem Zuspruch und seinem Anspruch leben, dann ist es uns möglich, echte und tiefe und ungeheuchelte Beziehungen mit unseren Geschwistern zu leben. Vielleicht bist du da und sagst, das ist ja ganz nett, ist ganz gut und schön. Ich bin aber schon so lange Teil von der Gemeinde, ich glaube schon so lange, aber einsam fühle ich mich trotzdem. Und ich möchte als erstes sagen, wenn du Teil von HDH bist und dich einsam fühlst, dann tut mir das von Herzen leid. Weil das ist nicht, wie Gott sich das gedacht hat. Und das ist, weil ich nicht perfekt bin, das ist, weil du nicht perfekt bist. Und ich möchte dich ermutigen, dich selbst zu fragen, ob es vielleicht daran liegt, dass du niemanden so wirklich an dich ranlässt. Dass du zwar dabei bist, aber nicht so richtig mittendrin. Ja, vielleicht liegt es daran, dass du diese echten, diese tiefen Beziehungen bisher nicht lebst, aus welchem Grund auch immer. Ich sage nicht, es liegt allein an dir. Ja, ich glaube, wir tragen alle unseren Teil, wir sind alle verantwortlich. Aber lasst uns bei uns selbst anfangen. Ich glaube, eine super Möglichkeit, zumindest was ich in den letzten 20 Jahren in HDH erleben darf, ist eine super, super Möglichkeit, diese Beziehungen zu leben in unseren Hausgruppen und in unseren Minigruppen. Weil das Orte sind, wo du ganz ohne falsche Fassade diese echten und liebevollen Beziehungen erleben kannst. Und deshalb möchte ich dich einladen, wenn du es nicht bist, werd Teil einer Hausgruppe, werd Teil einer Minigruppe, komm rein in diese Familie, leb wirklich tiefe Beziehungen, leg deine Fassade, die du vielleicht hier manchmal am Sonntag dabei hast, leg die auf die Seite und werde Teil dieser Familie. Und wie es auch in deiner weltlichen Familie hoffentlich war oder ist, bringt so ein Familienleben sowohl Rechte als auch Pflichten mit sich. Ja, du hast das Recht, von deinen Eltern durchgefüttert zu werden, dafür musst du aber die Geschirrspülmaschine ausräumen. Ne, so irgendwie auf der Basis. Und wenn du, das hat irgendwie jetzt so ein verzögertes Lachen, oh, Gidi ist in sich zusammengefallen, schade. Es ging uns allen so, Gidi, sorry, das ist einfach der Gang der Dinge. Aber sie ist positiv, du kriegst was zu essen. Und wenn du dich bisher einsam gefühlt hast, dann darfst du dich freuen, denn du hast das Recht, du hast das Vorrecht, als Kind Gottes von deinen Geschwistern geliebt zu werden. Die sind dazu verpflichtet. Aber genauso bist du verpflichtet, sie zu leben, zu lieben. Wir tragen gegenseitig Verantwortung füreinander. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, wirklich auf deine Geschwister zu achten. Da zu sein, wenn es ihnen nicht gut geht. Ihnen zu helfen, wenn sie in Not sind. Sie zu ermutigen, wenn sie verzweifelt sind. Sie zu ermahnen, wenn das notwendig ist. Und vor allem wachsam zu sein und zu bemerken, wenn jemand einsam am Rand steht. Ich fordere dich auf, heute Morgen den anderen mit deinen gottgegebenen Gaben und Fähigkeiten zu dienen, sowohl im Praktischen als auch im Geistlichen. Und ich möchte uns ermutigen, lasst uns eine Kirchenfamilie sein, die echte und liebevolle Beziehungen lebt und keiner einsam am Rand steht. Lasst uns eine Kirchenfamilie sein, die echte und liebevolle Beziehungen lebt. Und nimm dir jetzt kurz Zeit und frag dich Folgendes. Welche Gaben und Fähigkeiten kannst du zum Wohl der anderen einsetzen, tust es aber aktuell noch nicht. Bist du bereit, Zeit und Energie zu investieren, um deine Geschwister zu lieben und ihnen zu dienen? Das ist die erste Berufung, zu der wir als Familie hinberufen sind, einander zu dienen als liebende Geschwister. Der zweite Punkt, den wir uns anschauen wollen, ist, dass wir als Familie berufen sind, Gott zu dienen als eine heilige Priesterschaft. Wir lesen da in Vers 5, lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Petrus sagt hier eigentlich, dass durch Jesus Christus die alttestamentliche Priesterordnung aufgehoben ist. In der nur einige wenige Priester, also wenige des Volkes Priester waren und dadurch diesen Zugang zu Gott hatten. Aber jetzt sagt er, nun sollen alle Gläubigen eine heilige Priesterschaft bilden. Jeder Einzelne. Und das bedeutet für dich, dass du eine persönliche Beziehung zu Gott leben kannst. Du brauchst keinen Mittler mehr, wie es im Alten Testament war. Du brauchst keinen Priester oder Pastor, der für dich bei Gott einsteht und Verbindung schafft. Du darfst selbst ins Allerheiligste gehen. Und das ist ein Punkt, den wir, glaube ich, oder den ich oft überhaupt nicht verstehe, wie kostbar der ist. Weil wir diese alte Priesterordnung vom Alten Testament überhaupt nicht kennen. Weil uns nicht klar war, was es heißt, nur in die Vorhöfe zu gehen und nur die Priester durften einen Schritt weiter und nur der Hohepriester durfte einmal im Jahr ins Allerheiligste gehen. Aber mach dir mal bewusst, was für eine Ehre das ist, dass du das jeden Tag darfst. Unbegrenzt, weil du ein Priester Gottes bist, weil er dich dazu berufen hat. Was für eine Riesenehre das ist. Aber auch hier bleibt es nicht nur bei den Rechten, sondern auch hier gibt es Aufgaben. Was bedeutet es für dich, ein Priester zu sein? Was sind die Aufgaben eines Priesters? Wenn wir uns das lateinische Wort für Priester anschauen, dann ist es Pontifex, auf Deutsch Brückenbauer. Eine der Aufgaben eines Priesters ist es, eine Brücke zu bauen von Gott zu Menschen, eine Verbindung herzustellen. Und das Interessante ist, dass wir hier ja von Gläubigen reden. Wir sollen eine Brücke bauen von Gott zu anderen Gläubigen. Nicht primär von Gott, zumindest ist es nicht, was in diesem Vers gemeint ist, von Gott zu Ungläubigen. Das heißt, in einer heiligen Priesterschaft, die wir darstellen, ist jeder dazu berufen, den anderen in seiner persönlichen Beziehung mit Gott voranzubringen, ihn zu unterstützen mit den Gaben, die jeder von uns bekommen hat. Und es gibt noch eine zweite Aufgabe, die eng verbunden ist mit der ersten, aber die hier in unserem Text steht und wo Petrus schreibt, die zweite Aufgabe ist ein Gottesdienst, nämlich Gott geistliche Opfer zu bringen, Gott zu dienen, Opfer zu bringen, an denen er Freude hat. Und Petrus setzt hier geistliche Opfer im Kontrast zu den Tieropfern, auch wieder der alttestamentlichen Priesterordnung, die notwendig waren, um die Vergebung der Schuld des Volkes zu erwirken. Aber wie er uns schon vorher geschrieben hat, durch das kostbare Opfer von Jesus Christus, das er für dich und für mich, für unsere Schuld erbracht hat, sind diese Tieropfer nicht mehr notwendig. Du bist schon gerecht gemacht. Aber trotzdem fordert Petrus uns als heilige Priesterschaft auf, Gott wohlgefällige Opfer zu bringen. Und zu diesen Gott wohlgefälligen Opfern schreibt Paulus im Brief an die Römer in Kapitel 12, Vers 1: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Und dazu fordere ich euch auf. Gottesdienst ist also nicht nur unser Treffen hier am Sonntag. Es ist nicht nur die Aufgabe des Pastors oder des Leitungsteams oder des Predigers oder des Lobpreisteams, sondern Gottesdienst beinhaltet dein Leben. Dienst an Gott ist, was dein Leben sein soll. Dein Leben soll ein lebendiges, ein heiliges Opfer sein. Gottesdienst sind also alle Dinge, die du aus Glauben an Jesus Christus für Gott tust. Erinner dich, du bist Teil dieser Priesterschaft, du bist Teil dieses Dienstes für Gott, dieses Gottesdienstes. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, bring dich ein. Ja, sowohl sonntags hier als auch an jedem anderen Tag der Woche. Bring Gott geistliche Opfer. Sei ein Brückenbauer von Gott zu anderen. Wie kann das praktisch aussehen? Zum Beispiel werde Teil eines Aufbauteams und sorg dafür, dass deine Geschwister die Predigt hören können und den Lobpreis hören können, weil da Lautsprecher stehen und die auch noch funktionieren. Danke auch ans Technikteam dafür. Also kannst auch Teil des Technikteams werden. Werd Teil des Kaffeeteams und schaff deinen Geschwistern die Möglichkeit, ganz locker nach dem Gottesdienst diese Beziehungen zu leben, ein Stück weit, von denen wir vorhin gesprochen haben. Oder werd Teil eines Lobpreisteams und hilf deinen Geschwistern, mit Fokus Gott anzubeten und sich auf ihn einzulassen. Egal wie, ob sonntags oder unter der Woche, in deinem Alltag, auf deiner Arbeit, werde ein Brückenbauer Gottes. Diene Gott dadurch, dass du andere in Beziehung mit ihm führst. Diene ihm, gib ihm die Ehre, indem du hier gemeinsam Gottesdienst feierst, indem du Teil einer Hausgruppe bist und ihn dort zusammen anbetest. Das ist was, dein ganzes Leben soll Gottesdienst sein. Also wir sind als Familie Gottes berufen, Gott zu dienen, als heilige Priesterschaft. Und drittens, wir sind berufen, der Welt zu dienen, als lebendige Steine. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Hier hat Petrus den Jerusalemer Tempel vor Augen. Das Haus Gottes, in dem sein Geist wohnt, wo die Herrlichkeit Gottes sich unter dem Volk Israel niedergelassen hat. Und er sagt, durch Jesus Christus und sein Werk lebt nun der Heilige Geist in euch. Ihr seid diese lebendigen Steine, die zusammengefügt werden zum Tempel, zum Haus Gottes. Oder wie es im Neuen Testament sonst heißt, zur Kirche. Ihr seid die Kirche. Die Kirche ist eben kein Gebäude aus irgendwelchen Steinen und schönen bunten Glasfenstern, sondern sie ist ein Gebilde aus Menschen, die Jesus Christus nachfolgen. Die Kirche besteht aus dir und besteht aus mir. Und deshalb ist auch egal, wo wir Gottesdienst feiern, ob in einem Kirchengebäude, ob im Nachbarschaftshaus, in der Turnhalle, unter freiem Himmel oder an welchem Ort auch immer. Die Kirche ist nicht statisch, sie ist nicht an ein Gebäude gebunden, sondern sie ist lebendig und dynamisch. Und deshalb ist auch der Hashtag Mitmachgemeinde, den wir so gerne verwenden, was Anderle vorhin schon erwähnt hat, das ist nicht nur ein Slogan, den wir gerne bringen, sondern es ist eine geistliche Tatsache. Die Kirche lebt von ihren einzelnen Gliedern. Die Kirche braucht dich als lebendigen Baustein, damit sie ihrer Berufung gerecht werden kann. Und wir lesen in Vers 9 von dem dritten Teil der Berufung, den wir als lebendige Steine, als Kirche haben. Da steht, ihr seid das von Gott erwählte Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Die Kirche Gottes, du und ich, wir sollen die Taten Gottes verkünden. Wir sollen der Welt dienen, indem wir ihnen diese frohe Botschaft verkünden. Oswald Chambers, ein Missionar, hat es so formuliert: Das Letzte, was Jesus seinen Jüngern aufgetragen hat, war nicht die Welt zu retten, sondern der Welt zu sagen, dass sie schon gerettet ist. Wir sollen hier nicht rausgehen und die Welt retten, aber wir sollen rausgehen und ihnen sagen, dass es schon getan ist, dass sie schon gerettet sind, was Jesus getan hat. Und das ist der dritte Teil unserer Berufung als Familie Gottes. So wie im Alten Testament der Tempel ein sichtbares Zeichen war, dass Gott, Jahwe, der Herr, unter seinem Volk lebt, dass seine Herrlichkeit in diesem Volk ist und die Völker drumherum das sehen konnten, dass er eben ein anderer Gott ist, der nicht weit weg ist, sondern der mitten in seinem Volk lebt. So sollen wir auch in dieser Welt den Menschen dienen, indem wir ihnen unseren Gott vor Augen führen. Dass die Herrlichkeit Gottes, die in uns lebt durch seinen Heiligen Geist, dass sie sichtbar wird. Die Kirche ist dazu da, unseren unsichtbaren Gott für die Welt sichtbar zu machen. Die Kirche, wir sind dazu da, unseren unsichtbaren Gott für die Welt sichtbar zu machen. Lasst uns doch eine Kirchenfamilie sein, die ihrem Umfeld dient, indem sie diesen unsichtbaren Gott sichtbar macht. Dass wir unser Umfeld mit diesem Gott bekannt machen. Und wenn du ein Teil von HDH bist, dann möchte ich dich fragen, wie kannst du als lebendiger Stein zu diesem vitalen Gemeindeleben beitragen, dass Gott sichtbar wird in dieser Welt? Wie kannst du dazu beitragen, dass Gott durch HDH, aber vor allem als dich, als lebendigen Baustein davon, gesehen wird von den Menschen um dich herum? Und wenn du noch kein Teil einer Gemeindefamilie bist, dann möchte ich dich ermutigen, lass dich von Gott als lebendigen Stein einfügen. Lass dich von ihm gebrauchen und werd Teil einer Kirchenfamilie. Denn dazu bist du berufen. Du bist berufen, Teil einer Familie zu sein. Und als Teil dieser Familie bist du dann gerufen, deinen Geschwistern zu dienen, voller Liebe. Gemeinsam sind wir berufen, Gott zu dienen als eine heilige Priesterschaft. Und gemeinsam als Familie sind wir berufen, der Welt zu dienen als lebendige Steine. Und wenn du Jesus vielleicht noch nicht so richtig kennst bisher, wenn du noch nicht Teil seiner Familie warst, aber du heute Morgen vielleicht neugierig geworden bist und sagst, hey, ich bin die Einsamkeit leid, ich bin das ziellose Umherirren leid, dann lade ich dich ein, sprich mit deinem Sitznachbarn, komm zu jemand von unserem Gebetsteam, komm auf mich zu, komm auf irgendjemand zu und sprich uns an und lasst uns gemeinsam schauen, wie du Teil werden kannst von dieser Familie, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen und wie du diese Privilegien genießen kannst, die es mit sich bringt. Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der Interesse an uns hat, der uns nicht nur sich nachfolgen lässt und weit entfernt ist und uns umherirren lässt, Herr, sondern dass du uns ein Ziel gibst, dass du mit uns auf diesem Weg bist, dass du uns Leute auf diesem Weg an die Seite stellst, Herr, dass wir eine Familie haben, in der wir geliebt sind und in der wir lieben dürfen, in der wir echte, tiefe, liebende Beziehungen leben dürfen, Gott. Und ich danke dir, dass wir einander ermutigen dürfen, im Glauben voranzugehen. Ich danke dir, dass du uns gesandt hast in diese Welt, um deine Herrlichkeit sichtbar zu machen, Herr. Und ich bitte dich, führe uns zusammen als eine Familie, dass wir dieser Berufung, die du uns gegeben hast, gerecht werden. Und ich danke dir, dass es nicht unsere Fähigkeit ist, Herr, sondern deine Befähigung. Dass es dein Zuspruch und dein Anspruch an uns sind, die das aus uns heraus fließen lassen. Ich danke dir für deine Familie, ich danke dir für die Gemeinde, ich danke dir für Haus des Herrn. Es ist so genial, dich zu kennen und so ein Geschenk zu bekommen.